Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wenn bei der Vergabe eines Literaturpreises Geschlecht, Nationalität und Hautfarbe mehr zählen als die Qualität der Texte, dann ist das mindestens bedenklich. Zwei Jurorinnen werfen dem Internationalen Literaturpreis, den das Haus der Kulturen der Welt vergibt, genau das vor. Und was das für das ausgezeichnete Buch bedeutet, darüber sprechen wir gleich mit dem Hansa-Verleger Jo Ländle.
Man hat diesen Beruf gewählt, weil man den Menschen helfen wollte, aus Überzeugung. Und die Menschen, die machen es einem schwer, den Beruf noch toll zu finden.
Der Beruf, um den es hier geht, hat viele Gesichter und wie Polizisten selbst ihre Aufgabe sehen, darum geht es in dem Dokumentartheaterstück Hier spricht die Polizei, das wir uns heute bei den Ruhrfestspielen angeschaut haben. Und wir nehmen sie mit in zwei Ausstellungen. Eine zeigt im Jüdischen Museum Berlin, welche Position das Judentum zum Thema Sex einnimmt. Und in den Hamburger Deichtorhallen, da steht gleich unsere ganze Zukunft zur Debatte. Literaturpreise gibt es ja viele, aber einige haben eine ganz besondere Ausrichtung. Etwa der Internationale Literaturpreis, der vom Haus der Kulturen der Welt verliehen wird, an einen Autor, eine Autorin und ihre Übersetzer. Jetzt gibt es heftige Kritik an diesem Preis. Zwei Jurorinnen, die im letzten Jahr dabei waren, die Schriftstellerinnen Juliane Liebert und Ronja Othmann, haben in einem Artikel für die Zeit heftige Vorwürfe geäußert. Es habe bei den Diskussionen um die Preisträger nicht nur literarische Kriterien eine Rolle gespielt, sondern es ging mehr um Hautfarbe, Nationalität und Geschlecht, obwohl genau das in den Bewertungskriterien für den Preis ausgeschlossen wird. Die beiden schreiben, sie hätten sich zwar dagegen verwehrt, aber ohne Erfolg und wurden danach auch nicht mehr in die Jury für dieses Jahr aufgenommen. Der letztjährige Preisträger, um den es geht, ist Mohamed Mougassar, dessen Roman Die geheimste Erinnerung der Menschen von Holger Fock und Sabine Müller aus dem Französischen übersetzt wurde. Erschienen ist das Buch beim Münchner Hansa Verlag, den Jo Ländle leitet, und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Was bedeutet das für Ihren Gewinnertitel? Schmälert das die Bedeutung dieses Werks? Wenn es so war, wie die beiden schreiben, schadet es den Autorinnen, wenn sie Preise aus anderen als literarischen Gründen bekommen?
In der Zusammenfassung der Jury-Sitzung ist ja zum einen erstmal ganz deutlich, dass der Gewinnertitel nicht zur Disposition stand und auch nicht im engeren Sinne durch diese Offenlegung beschädigt ist. Das hat mich erleichtert, als ich es las. Und ich nehme es erstmal als, dass diese Diskussion überhaupt geführt wird, weil, glaube ich, dieses Unbehagen, was es in Diskussionen generell auch abseits von Jurys gibt, beschäftigt ja, glaube ich, gerade alle.
Aber so wie die das beschreiben, wäre ja sonst auch ein anderes Buch auf die Shortlist gekommen, nämlich Peter Nadaschs Text, den ja angeblich alle für den besten Text in der Jury gehalten haben, aber dann eben aus diesen besagten identitätspolitischen Gründen doch nicht haben wollten. Wenn das alle als bestes Buch empfunden haben, es dann aber nicht gewählt haben, schadet sowas nicht dem Preis?
Also im Augenblick ist dieser Preis dadurch schon ein bisschen unter, mild gesagt, Beobachtung, grob gesagt Beschuss. Das ist so. Jetzt ist die Frage, was das Wort bestes Manuskript bedeutet, ja immer ein sehr offenes. Der Bericht aus der Jury schockiert mich erstmal, das muss ich wirklich sagen. Und es ist dringend geboten, darüber zu sprechen. Nur gehört zu diesem Sprechen auch, dass man sich fragt, was für Konzepte von unabhängiger Betrachtung haben wir eigentlich. Zu allen Zeiten, in denen Jurys gesessen haben, haben Jurys auch mitgedacht, welche Konzepte von Autorschaft, welche Konzepte von Bravour schwingen da eigentlich mit. Gibt es etwas wie die reine Lehre des Gutseins oder was weiß ich, die politische Aussagekraft eines Textes hat immer in irgendeiner Weise auch mitgeschwungen. Ist das Literatur oder ist das eine außerliterarische Wertung? Und das ist eine Diskussion, die wir jetzt noch länger führen werden.
Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, man hat ja tatsächlich immer mal wieder den Eindruck, dass es bei manchen Juryentscheidungen gar nicht unbedingt jetzt um das beste Buch, was auch immer das sein soll, geht, sondern dass Juroren auch so eine Art Statement abgeben wollen. Also mir kam das zum Beispiel beim Leipziger Buchpreis schon ein paar Mal so vor, dass man da eine Lanze fürs Außergewöhnliche brechen will oder was auch immer. Kann man das sich überhaupt vorstellen, dass Juroren da ihre persönlichen Vorlieben außen vor lassen oder was wäre da eigentlich eine Art, damit umzugehen?
Ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass implizit Konzepte von Förderungswürdigkeit oder von Würde oder von Bravour immer auch irgendwo unterlegen eine qualitative Auszeichnung. Das ist ärgerlich und man wünschte sich die pure Qualität. Und ich sitze selber in vielen Jurys, man versucht dahin zu kommen. Ganz nackt und rein lässt sich das nicht erreichen. Die Berichte aus diesen Jury-Sitzungen sind haarsträubend, dass das in einer solchen, ja sozusagen Sekundärkategorien da anzulegen, dass das so gemacht wird, ist falsch. Trotzdem ist es für die Diskussion wichtig, sich dessen nochmal gewiss zu werden. Früher wurden auffällig identische Werke ausgezeichnet oder Autoren ausgezeichnet, weil die Konzepte von dem, was förderungswürdig oder preiswürdig waren, relativ eng waren. Jetzt in einer Gegenbewegung geht man auf einmal hin und sagt, es muss alles ganz anders sein. Es ist relativ naheliegend, dass dann so ein Pendel auch mal zu weit schwingt. Und das sind gerade Aushandlungsprozesse, die in den Jurys und außerhalb der Jurys stattfinden.
Jetzt schreiben ja die beiden, also Juliane Liebert und Ronja Othmann, dass das eben auch was Generelles sei, eine aktuelle Tendenz im deutschen Kulturbetrieb, dass eben moralische oder politische, identitätspolitische Argumente andere Argumente überlagern. Nehmen Sie das auch so wahr und erleben Sie das auch in der Verlagsarbeit immer häufiger?
Also wenn ich es positiv formuliere, gibt es eine große, große Neugier auf andere Stimmen. Das erlebe ich in der Verlagswelt. Agenturen haben Schwierigkeiten, sozusagen den normalen, ja, grob gesprochen alternden weißen Autor an Verlage zu bringen. Das ist erstmal eine marktwirtschaftliche Mode, würde ich sagen, so wie es eine Zeit lang Skandinavien-Krimis es leichter hatten, Verlage zu finden. Und jeder, der irgendwie halbwegs alphabetisiert schwedisch war, konnte seine Manuskripte unterbringen. Kompliziert ist ja zum einen die moralische Zuschreibung und die Tatsache, dass in Jurys eigentlich autonom Würde vergeben wird. Da bauen wir die Kanonisierung der Zukunft. Also das sind Rollenmodelle oder überhaupt Modelle, die dort gebildet werden, die auch zeigen, was wünschen wir uns von der Kunst. Und da jetzt solche externen, engen Vorgaben zu machen, ist natürlich kompletter Blödsinn.
Haben Sie eine Idee, wie die Jury, wie das Haus der Kulturen der Welt jetzt am besten reagieren könnte? Denn die Preisverleihung, die Preisverleihung noch nicht, aber zumindest die Shortlist wird ja schon am 30. Mai bekannt gegeben. Da ist ja jetzt nicht mehr viel Zeit.
Ich würde mir wünschen, die müssen machen, was sie richtig finden, aber ich würde mir wünschen, als Teilnehmer des Gesprächs über Bücher, dass das einfach als Anstoß, als Einladung aufgefasst würde vom Haus der Kulturen der Welt, diese Diskussion zu führen. Und ich würde da jetzt ein schnelles Symposium einrichten und zu sagen, was sind unsere impliziten und expliziten Wünsche? Im Augenblick finde ich es schade, dass die sich jetzt gar nicht äußern oder noch nicht geäußert haben. Die werden sich wahrscheinlich äußern. Aber ich finde es eigentlich eine große Einladung dazu, Kategorien zu diskutieren.
Und die beiden Frauen, die jetzt diesen Artikel geschrieben haben, Juliane Liebert und Ronja Othmann, sollte man dann auch einladen, denn die haben ja ganz schön Mut bewiesen, oder?
Ja, genau. Es gibt ja diese ungeschriebene Regel, die ja auch nicht vollkommen falsch ist, Juryinterner wirklich auch intern zu belassen. Da spricht vieles dafür. Trotzdem müssen solche Regeln auch gebrochen werden können in Fällen, in denen man sagt, das ist jetzt so grundsätzlich in die falsche Richtung gehend, dass man es mal thematisiert. Das, finde ich, kann man hier schon als gegeben sehen, dass das jetzt auch mal ein Grund ist, da quasi aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und dann sollten die dabei sein.
Jo Ländle, Hansa Verleger und Schriftsteller, vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Ländle.
Sehr gerne.
Und die Shortlist für den Internationalen Literaturpreis 2024, die soll am 30. Mai bekannt gegeben werden. Vergeben wird er am 5. Juli im Haus der Kulturen der Welt. Wenn die Polizei kommt, dann sind viele erleichtert und fühlen sich in Sicherheit. Für andere ist sie Feindbild Nummer eins. Auch wenn die Zeiten, als sich Punks und Polizei bei den Chaostagen gegenüberstanden, längst Geschichte sind, erleben manche Mitbürger die Macht der Polizei im Alltag als Schikane. Hier spricht die Polizei, so heißt ein Dokumentartheaterstück, das heute bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen zur Uraufführung gekommen ist. Und darin kommt die Polizei selbst zu Wort. Und warum sich das Kollektiv Werkgruppe 2 für diese Perspektive entschieden hat, das hat Regisseurin Julia Rösler heute bei uns im Programm von Deutschlandfunk Kultur so erklärt.
Unsere Grundannahme war, das ist ja wahrscheinlich auch ein relativ komplexes Unterfangen und das hat sich dann auch in den Interviews so bestätigt. Wobei wir dazu sagen müssen, dass wir von so einem erweiterten Gewaltbegriff ausgegangen sind und uns eben nicht nur die illegitime Gewalt interessiert hat, also Situationen, wo PolizistInnen Gewalt ausüben, die in irgendeiner Form zu weit gegangen ist, sondern überhaupt zu verstehen. Was bedeutet das, wenn man durch seinen Beruf so viel, so häufig, so regelmäßig in gewaltvolle Situationen kommt? Und was bedeutet das eigentlich, selber Gewalt anzuwenden? Und das ist uns tatsächlich auch gelungen, da in den Interviews relativ viel zu hören.
Sagt Julia Rösler von der Werkgruppe 2. Und für uns war Stefan Keim in der Uraufführung von Hier spricht die Polizei. Herr Keim, dieses Stück da auf Interviews mit Polizeiangehörigen basierend, ist das denn noch kritisch, was die da über sich selbst erzählen und was sie da heute gehört haben?
Ja, es gibt eine Figur, also die Schauspielerinnen und Schauspieler verkörpern wahrhaftig Figuren, auch mit Namen, und eine von denen Martin genannt, der vertritt eine sehr kritische, auch selbstkritische Position. Also die anderen erzählen, und das kann man natürlich auch gut nachvollziehen, von dem Entsetzen, dass da irgendwie Pflastersteine auf Kollegen geschmissen werden, dass wahrhaftig das Leben in Gefahr ist. Sie beschreiben, wie sie dann von Einsätzen, von Demonstrationen kommen, ihre Schutzkleidung ausziehen und sie voll über und über mit Spucke besät sind. Einer hat sogar vom Einsatz im Hambacher Forst erzählt, dass es dann auch Kot gewesen ist. Also es ist wirklich entwürdigend und demütigend. Und dann gibt's da eben diese eine Figur, den Martin, der dann zum Beispiel auch Sätze sagt wie: Opfert doch hier nicht so rum.
Wenn man dann aus dem Einsatz rausgeht, ja, dann ist der Körper von 0 auf 3000 mit Adrenalin vollgepumpt. Und man steht nur noch da und die Beine zittern ein und man denkt sich, oh mein Gott. Und von daher kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass es gewisse Kolleginnen und Kollegen übertreiben, weil die schwimmen dann richtig auf einer Adrenalinwoge.
Also damit übertreiben, wenn sie dann eben selbst Gewalt anwenden und einfach das Gefühl haben, das ist mein Recht. Das beschreiben auch andere Figuren, was für eine Mühe das ist, sich einfach so im Zaum zu halten, weil man ja eben Vertreter der Staatsmacht ist.
Aber wie ist das denn? Viel konkreter dürfen Polizisten und Polizistinnen wahrscheinlich gar nicht werden, wenn sie da über solche Vorkommnisse sprechen, habe ich mich gefragt, oder? Gibt es da keinen Datenschutz?
Ja, das gibt's mit Sicherheit schon. Es wird aber jetzt nicht so, dass man jetzt direkt nachvollziehen kann, gesprochen. Also es gibt keinen Namen von Opfern von Polizeigewalt und auch keine Namen von anderen kriminellen Opfern, denen sie zu Hilfe gekommen sind, auch keine genauen Daten. Aber es wird schon direkt angesprochen, zum Beispiel die Erlebnisse der Love Parade, was ja im Ruhrgebiet wirklich etwas Traumatisierendes gewesen ist. Wie viele Menschen sind da gestorben? Und da gibt es dann auch so einen Monolog, wo dann eine Polizistin, in diesem Fall die Schauspielerin Anja Herden, eben davon erzählt, wie sie dann da steht mit den Listen und dann kommen die Angehörigen, wissen nicht, ob ihre Kinder oder andere Angehörige da jetzt eventuell zu den Toten oder Verletzten gehören und dass sie danach erstmal alle in die Kur geschickt worden sind, also zu solchen traumatisierenden Geschichten. Da kann man dann auch die Bilder dazu ordnen, wenn man weiß, es geht jetzt hier um die Ereignisse bei der Love Parade in Duisburg.
Aber man hört dann tatsächlich ausschließlich die Perspektive der Polizisten oder gibt es auch andere Aussagen von Demonstrierenden oder vielleicht ja auch von Menschen, die jetzt nicht so tolle Begegnungen mit der Polizei hatten?
Nein, hier geht es ausschließlich um die Polizei. Aber da die eben doch auch sehr unterschiedliche Sachen erzählen, ist das auch eigentlich ganz gut, weil ich glaube, für die andere Perspektive müsste man wahrscheinlich wirklich noch einen eigenen Theaterabend machen. Dann würde das etwas unklarer werden. So hat man hier auch von der Bühne so eine Polizeiwache, ein etwas größerer, leerer Raum. Aber man sieht eben alles, was da so typisch ist dafür. Man sieht die Akten, man sieht eine Filterkarte. Kaffeemaschine, man sieht ein Büro hinten. Also es ist so ein bisschen so, wirklich so ein Blick in den polizeilichen Alltag auch.
Jetzt hat diese Gruppe, dieses Kollektivwerk Gruppe 2, wir haben eine davon ja gehört, Julia Rösler, und da gibt es noch die Komponistin Insa Rudolph, die haben das vor 18 Jahren gegründet und machen seitdem dieses Dokumentartheater, aber eben Komponistin, das heißt, es muss ja auch Musik gegeben haben.
Ja, es gibt eine dreiköpfige Band. Die Musik ist leider nicht das Stärkste an diesem Abend. Also es gibt so ein paar schwermütige Popsongs. Es gibt, und das finde ich auch eine sehr schwache Seite, bevor es zu dieser von mir schon zitierten Szene oder dem Monolog von der Love Parade kommt, da gibt es dann erstmal so eine Art Ballermann-Party. Da fallen auch ein Mann und eine Frau in diesem Büro übereinander her. Es ist furchtbar albern. Es soll anscheinend so ein bisschen in so eine Rave-Atmosphäre hineinführen, aber es dauert auch einfach viel zu lang. Also die musikalische Seite ist durchaus eine schwächere. Und ich finde schon, dass Julia Rösler die Aussagen ganz gut zueinander montiert hat, aber es gibt auch vieles, was sich wiederholt an diesem Abend.
Und wie funktioniert das eigentlich? Man hat es ja auch ein bisschen gehört, diese Originaltöne der Polizisten, die werden ja von Schauspielern gespielt und gesprochen. Schadet das nicht der Glaubwürdigkeit?
Naja, es gibt ja auch diese Varianten, sowas mit Expertinnen und Experten des Alltags zu machen, was ja viele Kollektive auch tun. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, denn ich brauche auch gar nicht da immer so dieses super authentische Feeling. Das können auch Schauspielerinnen und Schauspieler machen und gleich am Anfang thematisieren sie das auch. Ich habe nur ein kleines Problem damit, dass ich gerade eine viel, viel bessere Dokumentartheateraufführung gesehen habe. Gerade bei den Ruhrfestspielen, auch vor knapp 2 Wochen, da lief eine Geschichte, die über Ärzte ohne Grenzen und Deutsches und Internationales Rotes Kreuz ging, um Leute, die in Krisengebieten ihr Leben zur Verfügung stellen, um da Menschen zu helfen. Das war von Thiago Rodriguez, einem ganz spannenden internationalen Theatermacher. Und das war mit einem virtuosen Schlagzeuger, mit einem Bühnenbild, das eine poetische Überhöhung hatte, aber dennoch immer wieder ganz konkrete Räume öffnete, mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die noch einen Tacken besser waren. Und deswegen komme ich jetzt aus diesem Abend raus und denke mir, ja, hier spricht die Polizei. Es ist alles ordentlich gemacht, es ist alles okay, aber es ist, was so die kreative Ausgestaltung und das Potenzial von so einem Thema und auch von diesem Dokumentartheater als Genre angeht, da ist noch einiges an Luft nach oben.
Sagt Stefan Keim über Hier spricht die Polizei. Heute war die Uraufführung bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen und weitere Vorstellungen gibt's Freitag und Samstag und morgen auch ein Gespräch nach der Aufführung. Und ab 13. September läuft das Stück dann am Schauspielhaus Hannover. Sex, jüdische Positionen, das ist ein ziemlich doppeldeutiger Titel, den das Jüdische Museum Berlin seiner aktuellen Ausstellung gegeben hat. Dabei geht es um unterschiedliche Auffassungen von Sexualität im Judentum, die sich in ganz verschiedenen Gemälden, Fotografien und Skulpturen spiegelt. Sebastian Engelbrecht hat sich das schon angesehen.
Wer die im Titel gegebene Suffisanz sucht, wird enttäuscht. Die sexuellen Positionen des Judentums unterscheiden sich nicht von denen seit Jahrtausenden und überall üblichen. Viel ernsthafter fragt die Ausstellung nach dem religiös-kulturellen Rahmen, in dem Sexualität im Judentum stattfindet. Es ist wie immer im Jüdischen Museum Berlin eine große Ausstellung geworden, lehrreich durch Einblicke in das jüdische Religionsgesetz, die Halacha, in Weisungen von Rabbinern, zugleich unterhaltsam und anregend durch Kunst, Gemälde, Fotos, Filme und Ausstellungsstücke. Aber warum muss das sein, jetzt in der Zeit existenzieller Anfechtung, in der aufgewühlten Lage nach dem 7. Oktober, erscheint das Thema Sex im Judentum wie eine Erinnerung an Zeiten relativer Sorglosigkeit, vielleicht sogar ein bisschen banal. Hetti Berch, die Direktorin des Jüdischen Museums, verweist auf die langjährige Planung.
Es ist mich gerade jetzt sehr wichtig, dass wir an unseres Programm festhalten, und nicht alles durch diese Prisma von das schreckliche Konflikt in Nahosten bestimmen lassen. So, für mich ist es umso mehr wichtig, so ein Thema, wo wir die Sexualität im Judentum betonen, aber das natürlich Sexualität, das geht jeden Mensch an, dass wir das hier im Jüdischen Museum feiern und auch gerade jetzt.
Aber gibt es wirklich so viel zu feiern? Der Talmud, dieses religiöse Regelwerk des Judentums, voller Streit und Diskussionen, regelt selbst den Sex. Im Traktat Shabbat heißt es:
Fassen Sie euch mit der einen Hand an die Perle und mit der anderen an die Muschel. So lasset sie die Perle anfassen, die Muschel aber nicht. Erst wenn sie ganz aufgeregt sind, lasset sie.
Das klingt ja noch relativ fröhlich bei allem Reglement. Aber ist es nicht freudlos, dass Selbstbefriedigung nach religiösen Bestimmungen nicht sein soll? Bei Männern gilt sie als Verschwendung des Samens. Dafür aber wird Sex zur Pflicht, sobald Mann und Frau verheiratet sind. Die Ausstellung, kuratiert von der Judaistin Miriam Goldmann, stellt die Regeln dar, gefällig mit poppig bunten Bildern von Noahs Nier untermalt. Eine fröhliche Form, den trocken erscheinenden Talmud zugänglich zu machen. Und natürlich geht es um moderne Sichten auf die Tradition, etwa von jüdischen Queeren und Feministinnen, wie Miriam Goldmann erklärt.
Jetzt gibt es feministische, orthodoxe Frauen, die versuchen, innerhalb der Gemeinde Dinge zu bewegen und zu verändern. Also das heißt, der Anspruch, die Religion zu leben, die eigene Orthodoxie an ihr festzuhalten und trotzdem queer leben zu können. Auch das wird natürlich überhaupt nicht akzeptiert von den meisten Orthodoxen.
Da sind wir schon mitten in den sexuellen Konflikten, die jede Jüdin, jeder Jude, jede jüdische Gemeinschaft auszutragen, zu lösen oder auszuhalten hat. Doch auch hier stellt sich eine grundsätzliche Frage an die Ausstellung. Der Streit zwischen Tradition und Norm auf der einen Seite, Lust, Freizügigkeit und Abgrund auf der anderen, ist das nicht in jeder Kultur anzutreffen? Warum also wird das Allerinnerste des jüdischen Lebens so ausgestellt und exotisiert, wo es sich doch eigentlich kaum unterscheidet vom sexuellen Leben der anderen? Kuratorin Goldmann antwortet:
Das ist natürlich eine Frage, die wir bei verschiedenen Themen selber bedenken, vor allen Dingen, wenn es immer um so universelle Themen geht. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass es natürlich nichts anderes ist im Judentum, was stattfindet, wie bei allen anderen Menschen auch. Aber wir versuchen ja darzustellen, wie es eingebettet ist, in welchen Traditionen es sich befindet, wie es gelebt wird. Und ich glaube, anhand den Objekten, die wir gewählt haben, wird genau die Selbstverständlichkeit, dass es Ähnlichkeiten und Vergleichbarkeiten gibt, die dann aber kulturell anders eingebettet sind.
Dass sich die Fragestellung der Ausstellung doch lohnt, zeigt sich beim Blick auf das Selbstporträt der nackten Transfrau Roi Victoria Chefetz. Sie blickt den Betrachter fragend aus ihrem Bild an, vereint weibliche und männliche Geschlechtsmerkmale in ihrem Körper. Im Interview bringt sie dann Transfrau sein und Jüdin sein zusammen.
Mein Geschlecht ist die Selbstsuche, sich ständig zwischen Liebe und Hass zu bewegen, zwischen den Geschlechtern, mit meinem Geschlecht. Liebe zur Weiblichkeit. Ich möchte unbedingt eine Frau sein, wie ich es innerlich empfinde. Und ich fühle, dass sich dieser Prozess immer wieder von mir entfernt. Und ich habe das Gefühl, so ist das bei mir auch mit dem Judentum. Da gibt es einen ständigen inneren Konflikt. Ich denke, es gibt in mir eine jüdische Identität und ich hasse sie ein bisschen.
Am Ende des Rundgangs, vorbei an Versuchung, Tabus, heiligem Sex und Identitätskonflikten, bleibt die eine oder andere Frage übrig. Museumsdirektorin Berch tröstet den Besucher mit den Worten:
Wir zeigen, dass Komplexität sich nicht immer auflösen lässt.
Und die Ausstellung Sex, jüdische Positionen ist im Jüdischen Museum Berlin bis zum 6. Oktober zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Neugebauer.
Die Europäische Kommission hat ein Verfahren gegen den Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta eingeleitet. Es bestehe der Verdacht, dass gegen den Jugendschutz verstoßen werde, so die Behörde. Katrin Schmidt.
Wir sind nicht davon überzeugt, dass Meta genug getan hat, um die Risiken negativer Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit junger Europäer auf seinen Plattformen zu mindern, sagt EU-Digitalkommissar Thierry Breton. Konkret geht es der EU-Kommission diesmal um einen sogenannten Rabbit-Hole-Effekt. Damit ist gemeint, dass man sich so tief in einem Thema verliert, dass man nicht mehr herausfindet. Man gehe nun dem Verdacht nach, dass die Algorithmen von Facebook und Meta genau dieses Suchtverhalten auslösen und befördern.
Die Vorpremiere zu dem Biopic über die ehemalige israelische Ministerpräsidentin Golda Meir wird nun doch in einem Frankfurter Kino gezeigt. Allerdings im English Theater, in dem auch das anschließende Zeitzeugengespräch stattfinden soll. Vor 2 Wochen hatte es scharfe Kritik gegeben, weil ein Frankfurter Arthouse-Kino die Golda-Preview aus Sorge um sein Personal abgesagt hatte. Bei der Veranstaltung war insbesondere der Zeitzeuge David Schiller umstritten. Schiller hatte als Soldat 1973 im Yom Kippur-Krieg Israels gegen die arabischen Nachbarstaaten gedient. Später wurde er Berater zu den Themen Schusswaffen, Sicherheit und Terrorabwehr. Zu dem Gespräch über das Wirken Golda Meirs in den 70er Jahren sind auch im English Theater keine arabischen Gesprächspartner eingeplant. Der Film Golda kommt offiziell am 30. Mai in die deutschen Kinos. Der langjährige Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar, Hasko Weber, kommt als Interimsintendant an das Staatstheater Cottbus. Weber übernimmt für die Spielzeit 2025/26 übergangsweise für ein Jahr die Nachfolge des Schweizers Stefan Merki. Der Stiftungsrat der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus Frankfurt habe dies heute auf seiner Sitzung in Potsdam entschieden, teilte das zuständige Ministerium mit. Die Suche nach einer langfristigen Intendanz soll fortgesetzt werden. Die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf hatte rund 15 Jahre nach dem Diebstahl eines Atlas aus dem 16. Jahrhundert mehrere handkolorierte Karten aus dem wertvollen Werk zurückbekommen. 17 der insgesamt 82 Karten aus dem seltenen Atlas Itinerarium Europae seien von einem US-Antiquariat sowie Käufern aus Italien, Tschechien und der Schweiz nach Düsseldorf zurückgeschickt worden, teilte die ULB heute mit. Dass die wertvollen Blätter überhaupt gefunden wurden, ist der Digitalisierung jeder einzelnen Karte des Atlas und der Aufmerksamkeit einer Mitarbeiterin zu verdanken. Damit habe die ULB zweifelsfrei nachweisen können, dass die Werke aus ihrem Bestand kamen.
Ob Schlaflied oder cooler Dancefloor-Mix, die Nacht mit ihren unendlichen Möglichkeiten hat schon immer Musiker und Künstler inspiriert. Der dänische Komponist und Installationskünstler Simon Steen Andersen spielt in seiner neuen Arbeit mit berühmten Nachtmusiken. Und heute Abend hat er seine inszenierte Nachtpremiere bei den Schwetzinger Festspielen. Jörn Florian Fuchs war für uns dabei. Herr Fuchs, war das jetzt eher was zum Einschlafen oder zum Wachwerden?
Das war eigentlich beides. Es war einerseits humorvoll, andererseits auch durchaus kritisch-analytisch, wie man das von Steen Andersen kennt. Das ist jemand, der liebt es mal auf den kulinarischen Effekt zu setzen, aber auf der anderen Seite immer auch wirklich die Musikgeschichte und Strukturen der Musik offen zu legen und gleichsam da eben fast schon wissenschaftlich akribisch vorzugehen. Diese Mischung gibt es in vielen seiner Werke und so gibt es auch in dieser inszenierten Nacht.
Und wie das so ungefähr klingt, da haben Sie uns ja einen Ausschnitt mitgebracht. Hören wir doch erstmal rein, damit man sich was vorstellen kann. Mozarts Königin der Nacht, doch ordentlich verfremdet. War das denn typisch für das, was Simon Steen Andersen da heute gemacht hat?
Ja, es ist eine Zusammenarbeit mit dem Ensemble Ascolta. Er hat auch dieses Stück bereits mal kreiert, wobei das ist ja bei Steen Andersen oft so ein Work in Progress. Das heißt, die Stücke, die Projekte von ihm reisen zu den verschiedenen Orten und bekommen dann dort nochmal ein ganz eigenes Setting, einen ganz eigenen Raum. Man muss sich da jetzt tatsächlich bei dieser Szene vorstellen, eine große Revue. Der Sänger, der dort vor einem großen roten Vorhang ist, mit viel Lichteffekten, Pomp und Glitter geschieht das Ganze. Der andere andere Aspekt, die nachzeitig gleichsam dabei ist allerdings, dass das Ensemble zum Teil dann seine Plätze finden muss, indem die Musiker im Dunkeln agieren. Das sieht man dann per Video mit einer Nachtsichtkamera, kann man dann eben verfolgen, wie sie also teilweise etwas mühsam und auch Geräusche, bewusst komponierte Geräusche verursachend, ihre Plätze einnehmen. Und dann kommt eben auch wieder so etwas wie Musik über Musik. Also es gibt etwa ein Klavierkonzert, das dann durch verfremdete Töne, durch Live-Elektronik vor allen Dingen, die der Sten Andersen zusammen mit Malte Giesen heute hier realisiert hat, plötzlich wirklich eine Klangerweiterung bekommt, ganz elektronisch wird, ja, also fast schon rauschhaft. Und aber wenn es dann zu kulinarisch wird, wenn zu viel Überwältigungsästhetik oder Akustik kommt, dann schwingt eben dieses Werk immer wieder um und sagt, na, ich bin schon ein seriöser Komponist. Also das ist immer ein bisschen dabei. Es hat einige Leute doch verstört. Es gab einige, die rausgegangen sind, aber am Schluss dann doch großen Applaus.
Aber das ist ja, wenn ich Sie richtig verstehe, auch kein reines Konzert gewesen, sondern eben auch eine Installation, oder? Was gab es da so alles noch zu sehen?
Das ist schon in der Musiktheatersparte der Festspiele hier in Schwetzingen programmiert und das inszenierte Nacht, ja, es ist wirklich eine, es ist eben eine ganz eigene Form. Wer einmal Sten Andersen gesehen hat, auch bei anderen Werken, der weiß eben, dass er sehr viel gerne arbeitet mit Stroboskopeffekten, mit schnellen Wechseln. Er hat eine Don Giovanni-Variante gerade in Straßburg inszeniert, die jetzt doch eher dann wirklich ins Kulinarische ging. Da ist nämlich Don Giovanni in der Unterwelt und begegnet allen möglichen Opernfiguren als große Revue. An diesem Abend gab es noch im ersten Teil von Francesco Felidei das Stück L'Opera für Sprecher. Heiko Deutschmann hat das gemacht und 6 Spieler an Tischen. Und da wird dann erzählt, das ist auch ein szenischer Punkt, da wird erzählt die Beziehung zwischen einer Nachtigall und einem Karpfen, die sehr schlecht ausgeht. Denn die landen beide anschließend auf dem Tisch und werden gleichsam gegessen. Das wird alles musikalisch umgesetzt durch die unterschiedlichsten verrückten Instrumente. Das klingt manchmal so in Richtung von Maultrommeln. Also durch diese beiden Werke zusammen wird es eigentlich ein sehr bunter und gerade finde ich in dem Kantigen, in dem manchmal auch Brüchigen, dann doch ein runder Abend, auch wenn das ein bisschen paradox klingt.
Und passt das so zu dem Konzept, was die Schwetzinger Festspiele dieses Jahr haben? Wie erleben Sie das in diesem Jahr?
Das ist ja immer dieser Reigen von Konzerten mit Künstlerinnen und Künstlern, die man kennt, die zum Teil eben ihre Programme nicht exklusiv für Schwetzingen machen, manchmal schon, aber überwiegend ist es schon ein Festival, das eben die reisenden Künstler hier einlädt. Auf der anderen Seite gab es zu Beginn ja eine Uraufführung von Lucia Ronchetti nach Dostojewski, der Doppelgänger. Also da hatte die neue Musiksparte auch schon einen Schwerpunkt. Aber der überwiegende Punkt ist Barock. Und wenn ich nochmal sage, gerade bewusst diese Kontrastwirkung, die es heute Abend auch gab, das ist programmatisch von der Intendantin Hoffmann, die ihr letztes Jahr jetzt hat, auch immer so gedacht. Wir haben das große barocke Spektakel, die große kammermusikalische Kulinarik, auch Musik der Romantik etwa und dann eben das in Anführungszeichen sperrige. Aber das Publikum nimmt eigentlich diese Sachen sehr gut an und ich meine, in dem Rokoko-Theater, das ist ja an sich schon ein szenischer Raum, den man erlebt. Da jetzt eben die zeitgenössische Musik, die neue Musik zu programmieren, das finde ich ist ein unschlagbares Pfund eigentlich, ein unschlagbares Asset, diesen Raum einfach zu haben, der selber schon so viel vermittelt und wo dann eben nicht barock läuft, sondern eben so etwas eher Grelles und Brüchiges, was wir heute haben.
Jörn Florian Fuchs über die Schwetzinger Festspiele und insbesondere über eine Arbeit des dänischen Komponisten und Installationskünstlers Simon Sten Andersen, inszenierte Nacht. Zu sehen und zu hören war das heute Abend bei den Schwetzinger Festspielen und die gehen noch bis zum 25. Mai. Die Entscheidung hat ziemlich heftige Empörung hervorgerufen. Das Amsterdam-Konzertgebäude hat 2 Konzerte des bekannten Jerusalem-Quartett aus Israel abgesagt. Es gab angeblich Sicherheitsbedenken wegen angekündigter pro-palästinensischer Demos. Inzwischen haben berühmte Musiker wie Martha Argerich und Evgeny Kissin eine Online-Petition unterzeichnet gegen die Absage, die auch Bernhard Neuhoff für einen Fehler hält.
Die Absagen in Amsterdam sind fatal. Auch wenn die beiden Konzerte des Jerusalem Quartet nun nachgeholt werden sollen, ein Termin steht noch nicht fest. Immerhin, die Verantwortlichen haben offenbar kapiert, dass sie einen kapitalen Fehler gemacht haben. Doch der Schaden, den sie angerichtet haben, bleibt immens. Um zu verstehen, warum dieser Vorgang so bedrohlich ist, sind zwei Dinge sehr genau zu unterscheiden. Demos gegen Künstlerinnen und Künstler, die sich letztlich gegen die Politik des Landes richten, aus dem sie kommen, können verschiedene Motive haben. Es macht einen großen Unterschied, ob jemand wegen seiner politischen Haltung oder bloß aufgrund seiner Herkunft abgelehnt wird. Wenn Demonstrationen den Auftritt von Musikern stören, weil diese sich in irgendeiner Form politisch äußern oder das früher getan haben, dann ist das meistens eine schlechte, weil ungeeignete Form des Protests, aber nicht per se undemokratisch. Naheliegendes Beispiel: die Proteste bei Konzerten von Anna Netrebko. Wir können und müssen darüber diskutieren, ob das fair und ob das der richtige Ort ist. Aber wenn die Protestierenden gegen Netrebko sind, weil sie in der Vergangenheit einen Politiker wie Putin aktiv unterstützt hat, dann bleiben diese Proteste erstmal prinzipiell okay. Ganz anders sähe es aus, wenn gegen einen Künstler nur deshalb protestiert würde, weil er oder sie russisch ist. Wer das tut, handelt keineswegs demokratisch. Und genau das ist der Fall bei den Störaktionen pro-palästinensischer Aktivisten gegen das israelische Jerusalem Quartet. Selbstverständlich ist der Nahostkonflikt ganz anders gelagert als der Eroberungsfeldzug gegen die Ukraine. Auch darüber können und müssen wir debattieren. Unbestreitbare Tatsache aber ist, das Jerusalem Quartet hat sich in den fast 30 Jahren seines Bestehens niemals politisch in irgendeiner Form positioniert. Ganz egal, wie man das bewertet, in jedem Fall bedeutet das, dass die Proteste und Störungsversuche diese Künstler aus einem einzigen Grund treffen, wegen ihrer Herkunft. Ihren Namen Jerusalem Quartet tragen die vier übrigens ganz einfach deshalb, weil sie sich in Jerusalem zusammengefunden haben. Sie werden von den pro-palästinensischen Aktivisten nicht abgelehnt, weil sie eine bestimmte politische Richtung unterstützen, sondern einfach nur, weil sie Juden aus Israel sind. Deswegen war die Entscheidung des Amsterdamer Konzertrabau nicht nur feige, sondern sie schadet unseren wichtigsten Werten. Eine mächtige Institution wie das Konzertrabau darf nicht in vorauseilendem Gehorsam vor Drohungen zurückweichen. Sie muss wenigstens versuchen, wenn nötig mit Hilfe der Polizei, diesen vier Künstlern einen Auftritt zu ermöglichen. Musik ist nie unpolitisch, aber Künstler nur aufgrund ihrer Herkunft abzulehnen, ist eine der schlechtesten Formen von politischem Handeln.
Bernhard Neuhoff kommentierte die Absage von zwei Konzerten des Jerusalem Quartetts im Amsterdamer Konzertrabau. Es geht ums Überleben, also darum, wie sich Zukunft in Anbetracht von Kriegen, Krisen und Klimawandel denken lässt. Derart existenziellen Fragen geht eine Ausstellung in den Hamburger Deichtorhallen nach. Survival in the 21st Century heißt sie, und die Schau nimmt auch all jene Länder in den Blick, deren Zukunft wir für unser Wohlergehen aufs Spiel setzen. Annette Schneider war schon dort.
Was ist die Maschine, steht auf einem Zettel zu dem Kabinett, in dem der Film der chinesischen Künstlerin Cao Fei läuft. Sie konfrontiert Szenen aus einer vollautomatischen Sortieranlage mit Tänzerinnen in einer leeren Werkhalle, die sich von aller Fremdbestimmung durch Maschinen frei zu tanzen scheinen. Was ist das Schlachtfeld, lautet eine andere Frage. Doch gibt es dazu keine Panzer zu sehen, sondern das große Wandbild einer durch Industrie, Autobahnen und Monokultur apokalyptisch zugerichteten Landschaft. Die Kuratoren Nikolaus Schafhausen und Georg Dietz verbinden jedes der 40 Kunstwerke mit einer großen politischen Frage und einem kurzen Text, der unsere Sichtweisen und Gewissheiten aufbrechen und irritieren soll. Dazu wird es eine kostenlose Schule des Überlebens geben, mit Workshops und Vorträgen, erklärt Georg Dietz.
Es geht einfach darum, den Raum des Museums zu nutzen, um Lernen zu ermöglichen, im demokratischen, emanzipatorischen Sinn. Die Kunstwerke sind im Grunde, würde ich sagen, der Rahmen, in dem die Probleme vielleicht am besten zu sehen sind, zu beschreiben sind. Ich glaube, es gibt ein Übermaß an medialer Problembeschreibung, das sage ich als Journalist, und es gibt irgendwie ein zu wenig an Verständnis für die Möglichkeiten und für die dunklen Möglichkeiten, für die hellen Möglichkeiten, für das Komplizierte, was auf uns zukommt.
Es geht um die Macht der Sprache, darum, wer wie und mit welchen Interessen bestimmte Begriffe benutzt, etwa den der Zivilisation. Es geht um Identitäten oder um die Macht von Wissen und Wissensvermittlung. Manchmal hilft da nur noch schwarzer Humor, wie ihn der kanadische Künstler Charles Dankiewicz präsentiert. Unsere Hybris konfrontiert er mit einem Meteoriten, der wenige Zentimeter vor seinem Aufprall auf die Erde in der Luft schwebt, daran erinnernd, dass der 5 Milliarden Jahre alte Planet Erde auch ohne uns auskommen wird.
I mean, who survives?
Wer überlebt? Das ist die Frage. Manchmal überlebt eine Person auf Kosten einer anderen und manchmal ist die Zerstörung einer ganzen Spezies von Nutzen für eine andere. Manchmal wirken die versammelten Fragen allerdings auch, als würden offene Türen eingerannt. Etwa wenn Thomas Struths große Fotografien vom Innenleben des CERN-Labors mit der Frage nach den Gefahren und Möglichkeiten von Technik und Wissenschaft verbunden werden. Oder wenn es um Grenzen geht und Leon Kahanes 2009 wie nebensächlich fotografierte Büros von Frontex gezeigt werden, der Grenzorganisation, mit der Europa zur Festung wurde und das Mittelmeer zum Massengrab. 40 internationale KünstlerInnen umfasst die Ausstellung, wobei Kurator Nikolaus Schafhausen bei der Auswahl zweierlei wichtig war.
Die Frage ist, wer spricht und wer soll sprechen? Und wir haben die Personen eingeladen, die Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die aus ihrer jeweiligen biografischen Erfahrung ihre Arbeit in Geschichten abstrahiert erzählen, die uns alle etwas angehen.
Irritierend dabei ist, dass das Problem des Überlebens im 21. Jahrhundert offenbar eine weiße Angelegenheit ist. Die überragende Mehrzahl der ausgewählten KünstlerInnen jedenfalls ist weiß, lebt in Europa, den USA und Kanada. Die Kuratoren haben im Ringen um eine menschliche Zukunft ganze Kontinente ignoriert. Die 54 Länder Afrikas fehlen ebenso wie Südostasien.
Wir sind bei der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler nicht geopolitisch irgendwie vorgegangen,
sagt der ehemalige Wiener Museumsleiter und heutige Brüsseler Galerist Nikolaus Schafhausen. Er kennt die meisten ausgestellten KünstlerInnen persönlich und vertritt einige von ihnen. Und vielleicht ist das genau das Problem des Projekts. Warum nach Neuem suchen, wenn man meint, für seine Überlebensausstellung alles parat zu haben?
Es gibt noch mehr Kontinente. Es sind Leerstellen, die wir nicht lösen können, in diesem Produkt als thematische Ausstellung vollkommen richtig.
Gibt der Kurator zu und erklärt dann, was Georg Dietz genauso sagte.
Ich glaube, da müsste man andere Kuratorinnen und Kuratoren einladen, die tatsächlich eine bessere Innenkenntnis haben, als wir das überhaupt irgendwie haben könnten.
Nun werden aktivistische KünstlerInnen und Künstlerkollektive aus Regionen, in denen Menschen längst ums Überleben kämpfen müssen, schon seit Jahren auch in Deutschland ausgestellt. Das wissen natürlich auch die Kuratoren. Dass sie dennoch meinen, ausgerechnet auf die praktischen Überlebensstrategien dieser Menschen, auf ihre Weltsicht, ihr Wissen und ihre Kunst verzichten zu können, macht sprachlos. In den Deichtorhallen ist die Zeit stehen geblieben. Den Mund kann man dort weiterhin vollnehmen. Die Schule des Überlebens etwa bietet ein Seminar »Kochen ist Demokratie«.
Annette Schneider über die Ausstellung Survival in the 21st Century in den Hamburger Deichtorhallen, dort zu sehen bis zum 5. November. Und mit der Presse von morgen schließt sich der Kreis, denn darin geht es auch um ein Thema, das uns schon am Anfang der Stunde beschäftigt hat. Tobias Wenzel mit dem Blick in die Feuilletons.
Offiziell solle die Entscheidung über die Vergabe des Internationalen Literaturpreises des Hauses der Kulturen der Welt nur nach literarischen Kriterien erfolgen. Intern aber werde rigoros nach Hautfarbe und Herkunft sortiert, kritisierten die Schriftstellerinnen und Journalistinnen Juliane Liebert und Ronja Othmann in der Neuen Zeit. Nach dem erschütternden Insiderbericht dieser zwei ehemaligen Jurymitglieder konnte man erwarten, dass nun als Reaktion darauf in den Feuilletons vom Freitag der Preis für schwer beschädigt oder gar für tot erklärt würde. Aber es kommt anders. Nun werden Liebert und Othmann kritisiert. Einmal für die Form ihres Artikels, ein andermal dafür, dass sie ausblenden, selbst Nutznießerinnen identitätspolitischer Entscheidungen zu sein. In der Frankfurter Allgemeinen bezeichnet es Andreas Platthaus als Tabubruch, dass Liebert und Othmann die Juryabläufe ausgeplaudert haben. Bei der Beurteilung literarischer Qualität sind Form und Inhalt zu berücksichtigen, schreibt Platthaus. Im Artikel von Liebert und Othmann ist der Inhalt brisant, aber die Form verfehlt. Sie hätten die Vorgänge in der Jury lieber unkonkret beschreiben sollen, findet Platthaus. Da fragt man sich als Leser schon, ob bei solch einer unkonkreten Beschreibung überhaupt die Dimension des behaupteten Skandals sichtbar geworden wäre. Als skandalös bezeichnet Andreas Platthaus in der FAZ allerdings nicht die vermeintlichen Vorgänge im Haus der Kulturen der Welt, sondern die Veröffentlichung des Insiderberichts von Juliane Liebert und Ronja Othmann.
In der Süddeutschen Zeitung fragte Nele Polacek in Richtung von Liebert und Othmann: Ihr habt schon mitgedacht, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass eure Teilnahme in dieser Jury, die aus 7 Menschen bestand, von denen kein einziger ein deutscher Durchschnittsmann war, gänzlich ohne die Zuhilfenahme identitätspolitischer Kriterien vonstatten ging? Polacek, wie Liebert und Othmann, eine junge Schriftstellerin und Journalistin, berichtet, dass sie selbst schon als Jurymitglied angefragt wurde, aber immer abgesagt hat, weil nicht von ihrer Qualifikation die Rede war, sondern nur davon, dass noch eine junge Frau gesucht werde. In Wahrheit sind wir alle Nutznießer von Identitätspolitik, schreibt Polacek. Sie selbst etwa habe eine Doktorarbeit schreiben können, weil um 1870 eine Gruppe identitätspolitischer Aktivisten beschlossen habe, dass es nicht richtig sei, Frauen vom Studium auszuschließen. Genau in dem Moment, als man beim Lesen von Polaceks Artikel das mulmige Gefühl hat, dass sie den vermeintlichen Skandal um den Internationalen Literaturpreis relativiert, bekommt sie gerade noch die Kurve, indem sie schreibt: Ungerecht wird es da, wo selbst die identitätspolitisch zusammengestellte Jury noch denkt, sie müsse einen Nachteilsausgleich vornehmen, als wäre selbst sie nicht in der Lage, Qualität identitätsunabhängig zu bewerten. Leider reicht nun die Zeit nicht mehr, um darauf einzugehen, wie Gerrit Bartels es im Tagesspiegel beurteilt, dass Rammstein bei Konzerten wieder die Peniskanone Schaumspritzen lässt. Deshalb muss der Artikel nun als Überleitung zum satirischen Schluss missbraucht werden. So potent wie Till Lindemann waren Riesenpandas früher nicht. Forscher haben deshalb vor Jahren das Genom der Tiere entschlüsselt, um zu klären, warum die Pandas solche Sexmuffel waren, erfährt man aus Hans Zipperts Kolumne für die Welt. Mittlerweile vermehrten sich die Riesenpandas aber wieder sehr gut, so Zippert. Vielleicht zu gut? Schon in 10 Jahren gehören bettelnde Pandabären zum normalen Bild unserer Einkaufszonen. Manche versuchen ihr Glück als Indio-Musiker, prophezeit Zippert. Allerdings sind ihre Fähigkeiten begrenzt und so enden sie als Bürgerbär-Geldempfänger oder im Restaurant als Pandaplatte süß-sauer.
Tobias Wenzel mit dem Blick in die Feuilletons und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.